Wort gesehen. Ja, bei der Auswahl von dieser Predigtserie über den 1. Petrusbrief hat uns der Gedanke geleitet, dass der rauche Wind, den wir in der Gesellschaft spüren, mehr und mehr in die Gemeinde hineinschlägt. Dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Christsein in Zukunft einen höheren Preis wird haben, dass Nachfolge mehr wird kosten, dass der Widerstand wird zunehmen. Und der Petrus, der hat da realistische Vorstellungen diesbezüglich und er gibt auch praktische Hilfe dazu. Ihr müsst ein bisschen flexibel sein in der Kleckiserie, ich weiss es. Heute ist Kapitel 5 dran, das ist das letzte Kapitel. Es ist jetzt einfach halt so. Und ich habe mir quasi einfach gemacht, ich gehe einfach am Text entlang. Und in diesem 5. Kapitel werden 4 unterschiedliche Themen angesprochen. Die Ältesten, sie sind Chefs oder Hirten der Gemeinde. Demut, ist das nicht doch eine unterschätzte Tugend? Sorge, der verkappte Unglaube und Satan, der brüllende Leu. Ja, schauen wir mal das von den Ältesten an. Und jetzt geht es irgendwie nicht weiter. Kannst du mir helfen? Noch einmal drücken. Gut. Ja, die Ältesten, sie sind einfach Chefs oder sie sind Hirten der Gemeinde. Es gibt Leute, die lehnen in der Gemeinde jegliche Art von Hierarchie ab und sagen, vor Christus sind wir alle zusammen gleich und das stimmt auch. Aber es haben nicht alle zusammen die gleiche Aufgabe, nicht alle zusammen die gleiche Funktion. Der Mose schon hat die Älteste eingesetzt, für die grosse Führungsaufgabe können wahrzunehmen. Jesus hat seine engsten Nachfolger geschult, dass sie dann in den Gemeinden, die dann entstanden sind, können Verantwortung übernehmen. Und die Apostel und insbesondere der Paulus, die haben in den neu entstandenen Gemeinden Älteste eingesetzt, die für die Gemeinde gesorgt haben und sie geleitet haben. Und das mag als Begründung dienen. Kaum ein Gebiet von der Gemeinde ist so sensibel wie das Gebiet von der Leiterschaft. Menschen üben da einen mehr oder weniger gezielten Einfluss aus. Älteste und Pastoren führen, lehren, beraten, bestimmen und entscheiden. Und darum ist es umso wichtiger, wer die Leute sind, die das Menschliche, aber auch das Geistliche miteinander und Klima von einer Gemeinde so prägen. Was für eine Art von Autorität geht von ihnen aus? Tun sie beherrschen oder führen sie die Freiheit? Tun sie manipulieren oder tun sie die Selbstständigkeit fördern? So wie ein Hirte für die Schafe da ist, so sollen die Ältesten für die Gemeinde da sein. Und nicht umgekehrt. Und der Petrus nennt da verschiedene Voraussetzungen. Er schreibt da, hütet die Herde Gottes als gute Hirten und das nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern freiwillig und gern. Also, das heisst für mich auch, es soll sich niemand in das Amt reindrängen. Gott wird ihn dazu berufen, befeigen und reinführen. Und im Grunde genommen ist das älteste Amt ein Vorrecht. Wir tun doch viele Kräfte in Sachen investieren, die vergänglich sind. Wer sich als Älteste investiert, der tut sich in unvergängliche Werte investieren. Das ist das Schöne. Für mich war noch interessant, dass der Petrus auch noch Gewinnsucht anspricht. Wenn er schreibt, es geht dabei auch nicht ums Geld verdienen, sondern darum, dass ihr mit Lust und Liebe Gott dient. Also uns ist, glaube ich, sehr klar, dass die Gemeindeleitung die Ältesten weder Sitzungsgelder noch irgendwelche Spesen oder Entschädigungen überkommen für ihre Dienste. Aber es kann ja auch mal um etwas anderes gehen. als ums Geld. Eine andere Währung, die man anstreben kann, kann Ansehen und Einfluss sein. Gott allein kennt unsere tiefsten Motive und er tut so reinigen. Und dann die Herrschsucht. Spielt euch nicht als die Herren eurer Gemeinde auf, sondern seid ihre Vorbilder. Anstatt sich als Bosse aufzuspielen, sollen die Ältesten mit ihrem Vorbild prägen. Der Petrus braucht als bestimmtes Wort, Typos, das heisst Eindruck machen durch Prägung. Was wir sagen, das wirkt nie so prägend wie das, was wir tun und was wir leben. Das sagt mir doch auch in der Kindererziehung. Kinderziehen bringt gar nichts, sie machen eh, was sie bei dir sehen. Darum betont der Petrus da die Vorbildfunktion. Das war das erste von vier Themen, die ältesten. Jetzt geht es um die Demut, die ich finde, das ist eine unterschätzte Tugend. Der Petrus weiss offenbar um das Problem, dass alles Leiten nichts bringt, wenn sich die Leute nicht auch leiten. Wenn sie nicht auch Demut aufbringen, gehorsam zu sein. Wenn die Leute einfach ihren eigenen Weg weigern, dann nützt alles Leiten nichts. Und glaube darum, kommt er auf die Unterordnung zu sprechen. Und er tut die Unterordnung quasi aufheben, also die Polarität zwischen den Leitern und denen, die sich leiten lassen, indem er sie zu gegenseitiger Demut verpflichtet. Er schreibt, alle aber legt in der Beziehung zueinander die Demut an. Haben wir gemerkt, Demut ist von der Gemeinde gefordert und Demut ist von der Leitung gefordert. Es gibt ja sicher in allen Gemeinden, außer den Schlaten, Konflikte. Und wenn aber Demut in einer Gemeinde regiert, dann lassen sich auch Konflikte im Frieden lösen, würde ich meinen. Wenn Demut eben das letzte Wort hat. Und die Sache der Demut ist dem Petrus so wichtig, dass er sie mit letzter Autorität begründet, nämlich von Gott her. Wenn er sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gibt es einen grösseren Widerstand, als wenn sich Gott selber uns in den Weg stellt? Diesen Widerstand, den sollten wir mehr fürchten als alle Dämonen und den Satan zusammen. Wenn sich Gott gegen uns richtet, dann stellt sich damit die grösste Macht vom Universum gegen uns. Und ich habe euch ein paar Kostproben mitgebracht zu dem oft verpönten Wort Demut. Die erste, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das kennen wir, das ist von Paulus. Jesus hat auch eine wichtige Aussage gemacht, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Demut bedeutet nicht, dass wir gering von uns denken, sondern dass wir weniger an uns denken. Und eine kurze, die mir besonders gut gefällt, ich weiß nicht, woher das ist, Demut ist Neigung vor Gott und Zuneigung zum Menschen. Und nach diesem geistlichen Zitat eher noch ein weltliches. Demut ist wie Unterwäsche, sie ist unentbehrlich, aber man zeigt sie nicht. Was zeichnet denn eigentlich demütige Menschen aus, habe ich mich gefragt. Ich habe ein paar Thesen aufgestellt. Demütige Menschen stellen weder sich noch ihr Werk in den Vordergrund. Das hat der Künstler Leonardo da Vinci eindrücklich bewiesen. Er hat ja das Bild vom Heiligen Abendmahl gemalt. Und seine Absicht war, dass die Gestalt von Jesus Christus, die so in der Mitte ist, alle Blicke auf sich zieht. Und dann hat er so eher ein bisschen am Rand vom Bild noch ein kleines Schiffchen gemalt. hat einfach Freude gehabt, da noch das Schiff zu zeichnen und hat sage und schreibe mit grosser Sorgfalt das Schiffli gemalt und 3 Wochen darauf verwendet. Als die Ausstellung ist eröffnet wurde, sind die Leute gekommen und haben das Bild geschaut und dann ist einem Leonardo aufgefallen, dass sich die meisten Leute dort auf das Bild konzentrieren, das er das Schiffli gemalt hat. Und das hat er eigentlich nicht wollen. Er hat wollen, dass Jesus dominant betrachtet wird. Dass Jesus Bewunderung von den Leuten auf sich zieht. Und darum, am Abend, als die Ausstellung geschlossen war, hat er zum Pinsel gegriffen und hat das Schiffli übermalt. Und jetzt haben wir es nicht mehr. Dafür schauen die Leute Jesus Christus an. Das, was er wollte. Und das ist für mich so ein Beispiel, demütige Menschen stellen nicht sich oder ihr Werk in den Vordergrund, sondern eben Jesus. Dann eine zweite These, demütige Menschen müssen nicht gegen oben sticheln und gegen oben trampeln. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, man hat es im Beruf zu etwas gebracht, man ist aufgestiegen, man hat zwar immer noch jemanden über sich, man hat aber auch solche unter sich. Und dann können schon mal Momente auftreten, wo man geneigt ist, gegen oben zu sticheln und gegen oben zu trampeln. Und wer das tut, der ist noch weit von wahrer Demut entfernt. Was ich auch gemerkt habe, demütige Menschen ziehen sich nicht schmollend zurück. Das kennen wir doch alle, oder? Man hat sich eingesetzt in der Gemeinde, man hat sich das Beste gegeben. Und dann kommt trotzdem negative Kritik. Hier hat man noch etwas müssen beachten, da hat man noch jemanden müssen fragen. Mängel kommen zum Vorschein, wir geraten unter Druck und am Schluss ist man geneigt zu sagen, wenn das so ist, ich kann mich auch zurückziehen. Ich kann auch schweigen, um nicht schmollen zu sagen. Das ist gekränkter Stolz. Ich habe mich gefragt, gibt es auch gekränkte Demut? Nein, der Demütige kann höchstens protestieren, die Ehre lasse ich nicht auf mir sitzen. Dann habe ich auch gemerkt, demütige Menschen nehmen weder sich noch das Leben allzu wichtig. Sich weniger wichtig nehmen, vielleicht mal bewusst ein bisschen zurücknehmen, genau das wäre der beste und auch der kürzeste Weg zu mehr Demut. Aber das fällt mir und vielen Menschen oft auch schwer. Nimm dich ein bisschen weniger wichtig und du wachst in der Demut. Probier es aus. Solche Menschen strahlen nämlich eine wohltuende Gelassenheit aus. Jetzt kommen wir zu den Sorgen. Der verkappte Unglauben. Ich habe zum Thema Sorgen ein paar Zitate gefunden, die ich noch toll finde. Die lese ich euch vor, weil sie so tiefe Wahrheit haben. Sorge ist ein Missbrauch deiner Vorstellungskraft. Oder die Sorgen, dir Sorgen zu machen, nimmt dir nicht die Probleme von morgen weg, aber deinen heutigen Frieden. Sich Sorgen zu machen, ist wie im Schaukelstuhl zu sitzen. Man ist beschäftigt, aber kommt nicht voran. Wer ständig über seinen Sorgen brütet, dem schlüpfen sie auch aus. Ja, und der Petrus, er gibt das Rezept weiter. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch. Hier ist eine Versuchung angesprochen, wo ich ehrlich gesagt immer wieder ihr erliege. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch. Ich weiß es. Und die Zitate sagen sie auch, dass man eigentlich blöd ist, wenn man sich Sorgen macht. Das bringt gar nichts. Und trotzdem, manchmal in dunklen Nachtstunden, wollen die Sorgen doch so kommen und kommen so die Bettdecke auf, oder? Sich Sorgen machen hat mit Angst zu tun. Mit Angst um die Zukunft, mit der Angst ums Überleben, um Ehre und Lebensglück. Wer sich Sorgen macht, sieht nur noch sich und seine begrenzten Möglichkeiten, dem drohenden Unheil zu begegnen. Wer sich Sorgen macht, klammert die Realität aus, dass Gott auch noch da ist und dass man eigentlich mit ihm rechnen kann und er uns nicht im Stich lässt. Und der sorgenfreie Mensch bringt eben Demut auf, sich ein bisschen weniger wichtig zu nehmen, die Umstände gelassener anzugehen. Der Martin Luther sagt, wie man die Sorgen loswerden kann, wenn er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und damit meint er auf Jesus Christus. Das hat mich an das Kugelstossen erinnert. Kugelstossen ist eine leichtathletische Disziplin. Männerkugeln wiegen 7 Kilo, Frauenkugeln sind kleiner und wiegen 4 Kilogramm. Und das Ziel ist ja, dass man diese Kugeln möglichst weit weg von sich stossen kann. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wie kraftvoll und konzentriert ein Kugelstosser seine Arbeit tut. Aber er muss üben, üben und noch einmal üben. Im Glauben, da gibt es Sachen, die werden uns einfach so geschenkt, aus Gnade, wie die Bibel sagt. Aber es gibt auch das andere und dazu gehört Sorgen werfen, die wir einüben sollen, die wir trainieren sollen. Und nur wer ausdauernd und hart trainiert, wird es auch zu etwas bringen. Der Kugelstosser lehrt mir noch etwas weiteres. Ich habe noch nie einen gesehen, der 2, 3 oder 4 Kugeln aufs Mal nimmt und versucht, die zu werfen. Sorgfältig und mit höchster Konzentration nimmt ein Kugelstosser eine Kugel um die andere. Ist doch klar. Wir aber, was machen wir mit den Sorgenkugeln? Wir nehmen das ganze Päckchen und staunen dann, dass die ein oder andere Kugel uns auf die Füße fällt. Ja, woher denn mit unseren Sorgen? Zum Kreuz von Jesus Christus, das mache ich auch so. Aber das Kreuz von Jesus Christus ist auf Golgatha gestanden. Und Golgatha ist ein Hügel. Und das ist schon passiert, dass die Sorgenkugeln zurückgerollt sind auf mich. Ist noch blöd, hä? Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als Glaubensmuskeln zu trainieren, damit wir diese Kugeln noch weiterbringen. Und wer es jetzt ganz praktisch möchte haben, dem habe ich eine Hilfe mitgebracht. Wer immer wieder in die Sorgenfalle reintappt, ich habe so Sorgenübergabeverträge mitgebracht. Ich habe die da ins Foyer rausgelegt. Die können so einen Vertrag mitnehmen, durchlesen und gegebenenfalls daheim unterschreiben. Müsst nicht mehr abgeben. Und es kann helfen, dass man sagt, doch, ich habe ganz bewusst meine Sorgen abgeladen. Dann Satan, der brüllende Löwe, der 4. Aspekt. Da lesen wir, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum und sucht nach jemandem, den er verschlingen könnte. Widersteht ihm standhaft durch euer Vertrauen auf Gott. Vergesst dabei nie, dass eure Glaubensgeschwister in aller Welt die gleichen Kämpfe auszustehen haben wie ihr. Wenn du Anfindungen, wenn du Anfechtungen aller Art erlebst, darf ich dir sagen, es ist ein gutes Zeichen. Der Böse versucht nur, dir um jeden Preis und mit den listigsten Methoden wieder zurückzuholen, die ihm entkommen sind, die ihm ab dem Karren gefallen sind. Die anderen hat er ja und darum kann er sie in Ruhe lassen. Ein kleines Mädchen ist gefragt worden, was würdest du machen, wenn heute der Satan an deine Herzenstür klopft? Und das hat ganz schlicht und einfach gesagt, ich würde Jesus an die Tür schicken. So genial und empfehlenswert die Antwort auch ist, in der Praxis ist es nicht ganz so einfach. Die dämonischen Mächte üben immer noch eine gewisse Macht aus. Aber ihre Wirksamkeit ist beschränkt. Warum? weil Jesus der Sieg errungen hat, weil sie im Grunde genommen ein Triumphwagen von Jesus Christus angekettet sind als Schaugefangene. Darum muss ich keine Angst haben. Und im Siegeszug von Jesus Christus, da ist eine gute Stimmung. Da dürfen wir wissen, nicht wir müssen stark und gut sein, aber wir kennen den, der Satan besiegt hat. Und in allen Kämpfen, in allen Anfechtungen vom Alltag werde ich froh, wenn ich mir bewusst mache, dass ich mich in einem weitaus herrlicheren Triumphzug befinde, als es die römischen Tänze waren. Der Paulus bezeugt im 2. Korintherbrief, Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug einherführt in Christus. Wir sollen am Satan standhaft widerstehen, lesen wir da. Widersteht ihm standhaft. Und das tun viele Kinder Gottes und scheitern dabei. Jetzt habe ich mir doch so Mühe gegeben. Und wir müssen merken, unsere Widerstandskraft ist eben zu klein. Darum brauchen wir Jesus. Er hat den Satan besiegt. Er hat ihn entmachtet. Und wenn wir uns an Jesus klammern, dann können wir eben sicher und geborgen sein mit den allen Anfechtungen. Das meint der Petrus. Nicht widersteht ihm standhaft, einfach so, sondern widersteht ihm standhaft durch euer Vertrauen. Oder mit dem Beispiel von der Conny gesagt, widersteht ihm so, dass ihr eine Höhe gewinnt, näher zu Gott, und dann geht dem Bösen der Sauerstoff aus. Ich finde das eine herrliche Geschichte. Ich habe auch noch eine kleine Geschichte mitgebracht dazu. Ein kleiner Bub spielt im Sandkasten und da ist da so ein grosser Stein in diesem Sandkasten und er versucht mit aller Kraft, den Stein aus dem Sandkasten rauszuhiefen. Aber es gelingt ihm nicht. Und bei seinen Bemühungen muss er merken, jetzt geht ihm der Stein noch auf den Fuß. Und darum rennt er dann heulend zum Papa. Und der sagt ihm, du hast nicht alle Kraft gebraucht. Du hast nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Stein aus dem Sandkasten rauszubekommen. Und der Bub sagt, doch, ich habe meine letzte Kraft gegeben. Und der Vater sagt, du hättest mich können rufen. Vieles versuchen wir mit äußerster Kraftanstrengung selber zu bewältigen. Und später stellen wir fest, das Problem, die Last, ist einfach zu schwer gewesen für mich. Wir haben vergessen, innezuhalten und den Vater um Hilfe zu bitten. Er ist unsere Kraftquelle. Der Weg zu Gott ist immer frei. Das Gebet, meine ich. Stell dir doch eine Situation vor, die dich im Moment belastet. Ein Stein, den du gern aus deinem Lebenssandkasten raus hättest. Das kann etwas sein im Beruf, das dich belastet, eine Sache mit dem Kind oder in der Ehe. Das kann etwas ganz Persönliches sein, was noch du davon weisst. Sag's deinem himmlischen Vater und er spricht dir zu, ich werde dich aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Von dem handelt jetzt noch der letzte Vers. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, der eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schön, wie der Petrus seinen Brief abrundet mit dem tröstlichen Versprechen, wo mir wie ein Vitaminstoß Gottes vorkommt. Gottes Gnade ist älter, als du bist. Älter, als alle Menschen sind. Älter, als die Welt, hat der Berner Pfarrer Walter Lüthi gesagt. Und der Petrus betreibt auch nicht irgendwelche Augenwischerei. Nebst der Gnade seid er, die ihr eine kleine Zeit leidet. Wir stehen mit im Kampf. Aber im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit bezeichnet Petrus die Zeit als eine kleine Zeit. Und dann wird der Herr eingreifen, vielleicht schon in diesem Leben, vielleicht erst nachher. Und du wirst Sachen erleben, die dich in die Staunen bringen, weil er unerwartet herrlich an dir handelt. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.